Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, erstmal herzlich willkommen im Touch-Studio. Es ist mal wieder eine Ehre, dass Sie da sind, dass wir Ihnen hier was präsentieren können. Ich muss erstmal meine vielleicht legitime Ignoranz formulieren. Ich kannte Klaus Cordon bis vor einem Dreivierteljahr nicht und dann kriegte ich, ja, ich war aus dem Alter raus, wo das um Jugendbücher ging, als er richtig anfing zu schreiben. Als es denn darum ging, für die Buchmesse hier ein Programm vorzubereiten, war das meine Idee zu sagen, ich würde gerne Klaus Cordon interviewen, sprechen, lesen lassen. Das hat was unter anderem, aber das sind meine Vorlieben, damit zu tun, dass er sagte, die ganzen Geschichten von Kindern, Jugendlichen, vom wirklichen Leben, zum Beispiel in besseren Vierteln in Berlin wie Dahlem, interessieren ihn eigentlich nicht so sehr, sondern das, was sozusagen auf der Straße stattfindet. Also wo früher hätte man gesagt, proletarische Kinder spielen, wo andere Abenteuer stattfinden. Ehrlich gesagt, mir ist so das persönlich sehr nah. Und hier ist er, Klaus Cordon, berühmter Kinderbuchautor, vielfach preisgekrönt, ein irres Werk. Herzlich willkommen im Touch-Studio.
Danke, danke schön.
Wie ist es jetzt hier für Sie zu sein? Also ich nenne ja immer so, es gibt zwei große Buchmessen, die in Frankfurt und die in Leipzig. Ich persönlich finde die in Leipzig, wie soll man sagen, ja, es ist irre. Ich glaube, das sind das Manga-Jugendliche. Ich finde, wir lassen uns nicht irritieren. Aber Leipzig ist quasi so die Volksausgabe des Literarischen. Also hier wird geschubst, hier wird gelesen, hier liest man, hier hört man zu. Wir hören Ihnen gleich zu.
Ja.
Wie ist das für Sie, hier in Leipzig zu sein?
Naja, also das ist doppelt interessant für mich, weil ich habe ja mal, weil ich ja in der DDR aufgewachsen bin, also in Ostberlin, habe ich ja mal 4 Jahre lang in Leipzig studiert. Also wenn ich hierher komme, dann staune ich immer, wie die Stadt sich verändert hat. Und das ist einerseits für mich schon sehr interessant. Und zweitens natürlich schon so, dass ich das also auch so empfinde. Frankfurt ist für mich eine Geschäftsmesse. Und Leipzig ist eine Art Lesefest. Also es wird wirklich viel gelesen. Man hört es ja überall hier, wenn man über die Messe geht, überall gibt's Autoren und Lesen. Und auch außerhalb der Messe findet laufend was statt. Also es ist wirklich eine Art Lesefest. Und heißt ja auch Leipzig liest. Also da ist man schon näher dran an den Lesern. In Frankfurt gibt es dann 2 Tage, wo auch das normale Publikum kommen kann. Aber es ist doch im Großen und Ganzen eher eine Geschäftsmesse, früher schon gewesen und eigentlich auch geblieben. Und darum ist mir so Leipzig als Volksausgabe natürlich auch irgendwo näher als Autor, der ja zu seinen Lesern noch kommen möchte.
Das soll uns nicht abführen vom Thema. Wie ist denn Leipzig heute, wenn Sie jetzt hier durchgehen, wie sieht die Stadt aus im Vergleich zu früher?
Ja, das ist für jemanden, der die Stadt von früher nicht kennt, schwer nachzuvollziehen. Also ich habe die Stadt, wie gesagt, über 4 Jahre hinweg kennengelernt. Und damals war es wirklich eine sehr graue Stadt. Es gab natürlich am Hauptbahnhof herum dieses Viertel, das für die Messe immer dann so ein bisschen auf international geschminkt wurde. Aber es war eigentlich so, muss ich sagen, doch eine Stadt, die ziemlich verfallen war. Und da ich ja dann auch gewohnt habe, wenn ich da hingefahren bin, immer so mehr in den Vierteln, wo die nicht mehr so schön waren, hat mich so mein Eindruck immer gewesen, Leipzig ist ja noch grauer als Ostberlin. Aber jetzt natürlich, wenn man jetzt kommt, hat man das Gefühl, dass doch sehr viel Leben ist, sehr viel alte Häuser schön renoviert worden sind. Und natürlich andererseits wieder ein bisschen wie im Prenzlauer Berg in Berlin, wo man den Eindruck hat, dass es Altbau saniert worden. Aber wer wohnt jetzt in diesen Häusern oder sind das alles nur Geschäftshäuser? Da kann ich natürlich nicht genug Auskunft geben. In Berlin weiß ich, wer im Prenzlauer Berg wohnt, also nicht mehr die, die früher da gewohnt haben. Ich bin ja da geboren und aufgewachsen und das war mein Kiez, wenn man in Berlin sagt. Und da kenne ich die Gegend natürlich ganz genau und habe gesehen, wer da alles weggezogen ist und wer da nicht mehr leben kann, weil er gar nicht bezahlen kann. Das ist natürlich schon sehr auffällig. Und ich weiß nicht, ob es in Leipzig auch so ist, aber ich vermute es.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich finde, die Stadt ist nur einfach eine unglaublich lebendige. Also das hat ja jede Stadt, in der wahnsinnig viele Studenten sind, hat was Lebendiges und quirlig, auch in der Innenstadt. Herr Cordon, jetzt zu Ihrem Buch. Joss oder der Preis der Freiheit ist ein Das ist im Mittelalter angesiedelt, richtig?
Nee, das ist so napoleonische Freiheitskriege, also vor 200 Jahren.
Okay.
Ja. Mittelalter liegt noch ein bisschen weiter zurück. Aber das ist, hört sich über so an, historischer Roman. Für mich ist es ein ganz aktuelles Buch auch. Denn da geht es um einen Jungen, der in den Krieg ziehen will. Der will sich rächen, der will seine Familie rächen. Und das ist für mich doch eine sehr aktuelle Sache. Da brauche ich ja gar nicht die Nachrichten zu sehen, um zu wissen, dass es heute auch Jugendliche gibt, die eben in den Krieg ziehen wollen, um irgendetwas zu rächen. Mein Jos kommt natürlich am Ende so ein bisschen zur Einsicht, ist ja klar.
Inwiefern?
Naja, er will in den Krieg, er will seine Familie rächen. Man muss dazu sagen, der ist als Findelkind im Wald gefunden worden von den Bauersleuten, die keine Kinder hatten und ihn als Findelkind, also adoptiert haben praktisch sozusagen. Und er wird dann im Laufe der Zeit erfahren, dass seine ganze Familie, bis auf einen Bruder, der nicht zu Hause war, umgekommen ist. Die Franzosen, die ja damals Besatzer waren in Deutschland, haben die Stadt erobern wollen, die Kleinstadt, in der er lebte, und der Bürgermeister hat dafür verfügt, dass die Stadttore geschlossen bleiben, und daraufhin haben die Franzosen die Stadt in Brand gesteckt. Und Jos Vater ist Tischler, also da war viel Holz natürlich dann in der Werkstatt und in der Wohnung, und die ganze Familie ist in den Flammen umgekommen. Jos als ganz kleiner Junge, 6, 7 Jahre alt, konnte sich retten, aus dem Fenster springen, konnte sich retten, aber er hat einen Schock erlitten, er weiß nichts über seine Familie mehr, alles ist weg. Er weiß nur eines, dass er Jos gerufen worden ist. Und er wird dann bei den Bauersleuten aufwachsen und vom Wunsch beseelt sein, irgendwann seine Familie zu rächen. Und dann kommt noch hinzu, dass in diesem Dorf, in dem er aufwächst, 7 Eichen habe ich es genannt, dass da ein Kriegsinvalide auch wohnt und der eben auch von Rachegedanken erfüllt ist und der Jos noch darin bestärkt, dass man die Franzosen aus dem Land jagen muss, dass man sich rächen muss. Und für den Jos sind dann die Franzosen irgendwann die Teufel.
Sie lesen uns ein Stück vor.
Ja.
Gut. Wir wollen Sie hören.
Ja. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie es losgeht. Also, dass der Jos im Wald gefunden wird, Findelkind ist und von dem Traumen erfüllt ist, dass er seine Familie rächen muss. Überhaupt das ganze Deutschland rächen muss. Und dieser Henning Struve, der ihn da und bis drin bestärkt hat, dem musste er am Ende des ersten Teils des Buches schwören, irgendwann, wenn es soweit ist, mitzukämpfen und mit dafür zu sorgen, dass die Franzosen aus dem Land getrieben werden. Und das ist sein großer Wunsch. Und als er so, er weiß ja nicht genau, wie alt er ist, also so 15, 16 ist, da wird die Möglichkeit bestehen, dass er diesen Wunsch erfüllen kann. Im Oktober 1812 feierte ich meinen 15. Geburtstag. Aber ob ich in Wahrheit nicht längst 16 oder älter war? Ich war so groß geworden, dass ich auf Vater Mewes und Mutter Marie herabblicken konnte. Mein ehemals sehr helles Haar war nicht mehr ganz so blond, meine Augen blickten selbstbewusster. Aus dem Kind, das sie im Wald gefunden hatten, so staunte Mutter Marie ein ums andere Mal, sei über Nacht ein junger Mann geworden. Nicht selten lobte sie meinen Fleiß und meinen Verstand vor anderen so überschwänglich, dass es mich genierte. Es kam der Sommer 1813 und damit jener Tag, an dem mein Leben eine Wendung nehmen sollte. An diesem frühen Augustmorgen zog Vater Mewes mit mir zur Heumat hinaus. Sense über der Schulter, Wetz, Stein im Brotbeutel, so schritten wir der gerade erst am Horizont aufgehenden roten Morgensonne entgegen. Und nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass die Zeit heran war, meinen Schwur zu erfüllen. Das rhythmische Sausen der Sensen, als Vater Mewes und ich nebeneinander her über die noch taufeuchte Wiese schritten, ich hab es noch im Ohr. Wetzte Vater Mewes seinen Wetzstein, wetzte Vater Mewes seine Sense, so tat ich es ihm nach. Alles schweigend, alles wie immer. Ein friedlicher Tag, bis mit einem Mal ein großer Trupp schwarz gekleideter Reiter auf uns zugeritten kam. Ich erschrak nicht wenig. Waren das Franzosen? Nein, beruhigte mich Vater Mewes. Siehst du nicht die Chakos? Das sind unsrige. Im lockeren Trab kamen die Reiter näher und zwei von ihnen zügelten ihre Pferde erst, als sie direkt vor uns standen. Der eine ritt einen wunderschönen Schimmel und trug mit goldenen Tresen eingefasste Schulterklappen. Ein Offizier. Der andere saß auf einer stämmigen Fuchsstute und silberne Tressen schmückten ihn. Sag er mir, wie das Dorf heißt, verlangte der Offizier ohne jeden Morgengruß und wies auf das etwas unterhalb unseres Feldes gelegenen sieben Eichen, das aus dieser Entfernung nur schwach zu erkennen war. Vater Mewes runzelte erst nur die Stirn, dann antwortete er, diese Männer aber, das sah ich ihm an, gefielen ihm nicht. Er hätte sie lieber vorbeireiten sehen. Ich hingegen war voller Bewunderung. Jener noch so junge, hoch aufgeschossene, schlanke Offizier aus seinem Schimmel, eine imposante Erscheinung. Dunkle, fast schwarze Locken waren unter dem hohen Tschako zu erkennen. Ein schmaler Backenbart und ein eleganter Schnurrbart zierten sein Gesicht. Mehrere blasse Narben an den Wangen, Studentenschmisse, wie ich später erfuhr, verliehen ihm einen Hauch Verwegenheit. Und wie groß ist es, dieses sieben Eichen? Fragte der Offizier weiter, doch klang seine helle Stimme trotz Vater Mewes unwilliger Auskunft nicht unfreundlich. Ist Verpflegung möglich? Wir sind ein eher kleines Dorf, Herr Leutnant, so Vater Mewes mit noch immer mürrischem Gesicht. Reiten Sie doch weiter nach Kamin. In der Stadt ist besser bivakieren. Überlass ja das uns. Wir sind nicht erst seit gestern im Krieg, mischte sich da mit strenger Miene der Reiter mit der Fuchsstute ein. Ein noch bartloser, doch auf mich bereits sehr männlich wirkender Jüngling. Die großen, aufmerksam blickenden Augen, die kühn geschwungene Adlernase, das ausgeprägte Kinn, ein Gesicht wie für den Krieg gebacken. Vater Mewes blickte erst den einen, dann den anderen an. Schließlich nickte er. Das glaube ich euch gern. Die schwarzen Uniformen verraten die Herren Jäger. Die Herren Jäger? Hatte ich richtig gehört? Ich musste in diesem Augenblick ein so verdutztes Gesicht gemacht haben, dass der Leutnant sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Ja, wir sind die schwarzen Jäger, rief er so stolz, dass seine Stimme noch heller klang. Und wir jagen keinen geringeren als den, der noch immer Herr der Welt sein will. Dürfen wir hoffen, dass er und alle sieben Eichnern mit ihren Herzen auf unserer Seite sind? Von den schwarzen Jägern hatte ich schon gehört. Henning Struve hatte mir von ihnen erzählt, sie waren keine regulären Militärs, sondern allesamt Freiwillige aus allen möglichen deutschen Ländern. Der Auftrag, den sie sich selbst erteilt hatten, den napoleonischen Truppen im Rücken so viel Schaden zuzufügen wie nur möglich. Anfangs waren sie, wie Jahre zuvor Hennings Regiment, bei der Obrigkeit nicht sehr gelitten. Man traute ihnen nicht, weil jeder einzelne von ihnen nicht auf den preußischen König, sondern auf das deutsche Vaterland vereidigt war. Im Frühjahr jedoch, so Henning, habe der preußische König seine Politik geändert und den Franzosen endlich den Schandfrieden von Tilsit aufgekündigt. Und als da der Major von Lützow, der die schwarze Schar anführte, den Antrag stellte, ein königlich-preußisches Freikorps bilden zu dürfen, um ebenfalls gegen die Franzosen zu Felde zu ziehen, wurde dem stattgegeben. Eben diesen Major aber kannte Henning gut, weil auch der Herr von Lützow einst zu Schilschen Husaren gehört hatte. Erst nach dem Gefecht bei Magdeburg, als er sich vor dem Feind verstecken musste, hatten sich ihre Wege getrennt. An all das musste ich denken, als ich die beiden Männer in den kurzen, schwarz gefärbten, rot abgesetzten und mit goldenen Knöpfen verzierten Röcken von ihren Rössern auf Vater Mewes und mich herabblickten. Hinter ihnen einem schwarzen Wall gleich etwa 100 weitere Uniformierte. Die hohen, oft abenteuerlich ausgebeulten Tschakos, die Fangschnüre und breiten Schulterriemen mit den Patronentaschen, am Koppel jeder seinen Hirschfänger, auf dem Rücken den Tornister mit dem Mantel und dem Kochgeschirr. Dazu all die Säbel und Gewehre. Mein Herz schlug höher. Ich wusste oder ahnte es, der Zeitpunkt, an dem ich meinen Schwur einlösen durfte, er war gekommen. Einzige Frage, würden diese Männer mich mitnehmen? Ob Vater Mewes ihm meine Begeisterung ansah, ihm war dieser Besuch nach wie vor unwillkommen. Und so wollte er dem Leutnant seine letzte Frage nicht beantworten. Auf das Verbergen und Bewirten der schwarzen Jäger hatten die Franzosen die Todesstrafe ausgesetzt. Für sie waren diese Männer keine Freiheitskämpfer, sondern schwarze Banditen. Wer sich mit ihnen abgab, brachte sich, seine Familie, ja sogar sein ganzes Dorf in Gefahr. Der Leutnant wurde ungeduldig. Alter, sagte er, wir wollen nicht ewig in seinem Dorf Quartier nehmen. Wir verlangen nichts als ein Stück Wiese für einen Tag und eine Nacht und ein bisschen was für den Magen. Ist er nun Deutscher oder nicht? Wieder sah Vater Mewes erst den Leutnant und dann den Bartlosen an. Endlich rieb er sich mit zwei Fingern die Nase. Nun gut, so reitet weiter. Am See ist eine Wiese und in unseren Vorratskammern wird sich schon was finden lassen, wenn ihr wirklich nur einen Tag bleiben wollt. Da lachte der Leutnant laut. Wir werden ihm seine Vorräte schon nicht wegfressen. Wir sind ja keine Franzosen. Auch hat er Glück. Wir sind nur eine Streife, nicht das ganze Korps. Aber immerhin, er sei bedankt. Der Bartlose mit den silbernen Tressen lachte nicht. Gibt's in seinem Dorf junge Männer, die mit Säbel und Gewehr umgehen können? Fragte er. Mal Vater Mewis mit gekrauster Stirn? Oder solche, die ein mutiges Herz haben und den Umgang mit Waffen erlernen wollen? Worte, die mich wie ein Blitz durchzuckten. Ich, wer, wenn nicht ich, war ein solcher junger Mann? Vor Freude muss ich unruhig geworden sein. Doch bevor ich etwas sagen konnte, warf Vater Mewis mir schon einen mahnenden Blick zu, so dass ich lieber den Mund hielt. Natürlich gibt's in unserem Dorf junge Burschen, antwortete er dem bartlosen Heiser. Doch die werden gebraucht. Die Ernte steht an. Aber fragt nur, wer mit euch reiten will. Wofür einer sein Leben einsetzen will, das muss jeder selbst entscheiden. Erneut lachte der Leutnant. Er ist mir ja ein schöner Philosoph. Wenn alle so dächten, lebten wir Menschen wie die Vögel. Jeder in seinem Nest allein die eigenen Eier ausbrütend. Sagte es, lachte nochmal und ritt zusammen mit dem Bartlosen zu seinen Kameraden zurück. Vor einem Offizier mit kurzem, lockigen Vollbart erstattete er Meldung. Dann ritt der Trupp auf unser Dorf zu. Ich starrte ihnen nach, bis sie hinter einem flachen Hügel verschwunden waren. Würden sie mich aufnehmen? Waren 7 Jahre des Ausharrens und Wartens auf den Tag der Rache genug? Vater Mewis sah mich an und seine Stirn umwölkte sich noch mehr. Was spukt an deinem Kopf? Fuhr er mich an. Wieso schaust du ihnen nach, als wüssten sie den geraden Weg ins Paradies? Sie wollen diesen Napoleon verjagen. Na gut, sollen sie es tun. Was ändert sich dadurch an unserem Leben? Ob nun dieser Napoleon, irgendein Friedrich Wilhelm oder August uns regieren? Andere Fürsten. Fürsten mit Namen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Er legte den Arm um mich. Joss, die Herren in ihren Schlössern wechseln. Ist der eine weg, müssen wir unter einem anderen weiterleben. Wir haben Glück, sind niemandes Knecht. Unsere Scholle ist klein, aber sie gehört uns. Sollen die da oben sich doch bis aufs Blut bekämpfen? Wir haben unsere eigenen Gefechte auszutragen. Sagt ihr das aus Überzeugung? Nein, ich sah es ihm an. Es war allein die Angst um mich, seinen Sohn, die ihn so reden ließ. Und da brach es ihm auch schon heraus. Ja, es ist gut, wenn die Franzosen endlich aus den Ländern vertrieben werden, in denen sie so viel Unheil angerichtet haben. Doch lohnt es sich, dafür sein Leben einzusetzen, wenn man noch so jung ist wie du? Wusste er, was ich Henning Struve geschworen hatte? Ahnte er, dass ich Rache üben wollte? Ich blickte ihm in die Augen und sah, er wusste es nicht. Aus ihm sprach allein die Sorge um den Sohn. Ein Grund, mich zu schämen. Doch ein Schwur war ein Schwur. Ich musste und wollte ihn einlösen. Den ganzen langen Tag auf der Heuwiese war ich ungeduldig und nervös. Immer wieder sah ich die schwarzen Jäger herangeritten kommen, sah ich die beiden jungen Männer vor mir, die mit Vater Mewis gesprochen hatten. Vor allem das Gesicht des Bartlosen konnte ich nicht aus dem Kopf bekommen. Was, wenn er der Bruder war, von dem gesprochen wurde? Fast wünschte ich mir das. Warum sollte er solche Zufälle denn nicht geben? Hatten sie denn nicht gesagt, ich müsste ihn nicht suchen, er würde mich schon finden? Am Abend hätte ich müde und ab- und erschöpft sein müssen. Doch hellwach strich ich um das Biwakfeuer der Freischärle herum. Die Flammen schlugen hoch, das Holz prasselte und knackte und mit hitzegeröteten Gesichtern sangen die Männer in den schwarzen Röcken ihre Lieder. Frisch auf, ihr Jäger, frei und flink, die Büchse von der Wand. Der Mutige bekämpft die Welt. Frisch auf den Feind, frisch in das Feld, fürs deutsche Vaterland, sangen sie. Und ins Feld, die Rachegeister mahnen, auf deutsches Volk zum Krieg. Ins Feld, hoch flattern unsere Fahnen. Sie führen uns zum Sieg. Ins Feld, summt es auch in mir. Durfte ich denn abseits stehen? Ich, Joss aus dem Wald, dem der Feind alles genommen hatte, was ich nur denken ließ? Der schöne Leutnant gab den Ton an. Mit dem Offiziersdegen an der Seite, den goldenen Tressen auf den Schulterklappen und in dem Schein des Feuers glänzenden schwarzen Samtkragen saß er mitten unter den jungen und älteren, zumeist bärtigen Männern. In den Händen eine Gitarre. Geschickt glitten seine schmalen Finger über die Saiten, mit leidenschaftlich lauter Stimme übertönte er alle anderen. Den Text, so erfuhr ich später, hatte er selbst gedichtet. Mitten im Kreis Henning Struve. Ich hatte gesehen und gehört, wie der Offizier mit dem kurzen, lockigen Vollbart, der, wie ich nun wusste, der Major von Lützow selbst war, ihn begrüßt hatte. Einer meiner alten Kameraden, hat er zu seinen Männern gesagt, Ein tollkühner Kerl. Von dem könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden. Rot wie ein kleiner Junge war Hennig geworden, als er so über sich reden hörte. Unterdessen suchte ich meinen, Anführungszeichen, Bruder. Doch konnte ich ihn lange nirgends entdecken. Der bartlose Jäger mit den silbernen Tressen war mit zwei anderen Jägern im Dorf unterwegs, um nach jungen Burschen Ausschau zu halten. Die Lust hatten, sich der schwarzen Schar anzuschließen. Als seine Kameraden und er sich danach wieder dem Feuerwerk näherten, war sein Gesicht von Enttäuschung gezeichnet. Der Leutnant unterbrach Gesang und Gitarrenspiel. »Na, Thies«, fragte er lächelnd, »wenn dein Gesicht nicht lügt, war deine Mission vergeblich.« Es war, als hätten wir versucht, Steine anzuzünden. Jener Thies lachte böse. Da glimmte nichts, immer nur Erntezeit, die Felder, das Vieh. Proviant wollen sie uns geben, mehr als unsere Gäule tragen können. Aber sonst, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Der Major, ebenfalls am Feuer sitzend, zuckte bedauernd die Achseln. Es sind keine unredlichen Gründe, die sie anführen. Bauern dürfen nun mal nicht einfach alles im Stich lassen. Außerdem, er winkte ab, was nützen uns Kämpfer ohne Kämpferherz? Lieber 1000 Jäger, die heißen Herzens voranstürmen, als 100.000, die beim ersten Schuss zu Hasen werden. Jener Thies biss sich auf die Lippen. Es war ihm deutlich anzusehen, dass er mit dem, was der Major gesagt hatte, nur teilweise übereinstimmte. Aber Herr Major, wandte er nur leise ein, muss denn nicht jeder über seinen Schatten springen? Oder leben unsere Bauern in einem anderen Vaterland? Sie haben doch Väter und Mütter oder Frauen und Kinder, die auf die Felder gehen können. Unser Mancher besitzt ein Pferd und ist ein guter Reiter. Genügend Säbel und Büchsen hätten wir bald erbeutet. Ach, Thies, der Leutnant griff wieder an die Saiten, um ein paar Töne anklingen zu lassen. Mit dir ist immer dasselbe, du stellst so hohe Anforderungen. Wir Menschen sind nicht alle gleich. Der eine stemmt sich dem Druck, der auf ihm lastet, entgegen, der andere ist zufrieden, solange er nicht völlig niedergedrückt ist. Und der Bauer klebt nun mal in seiner Scholle fester als am Herrn im Himmel. Und damit stimmte er ein neues Lied an. Dieser Dichter und Sänger da, das ist der berühmte Theodor Körner, der ja damals als junger Mann sich den Lützowern angeschlossen hat. Das ist eine Geschichte, die sehr interessant ist, die in dem Buch also auch vorkommt am Rande. Ein junger Mann, der aus Dresden kommt und in Wien riesige Erfolge hat, ein bekannter Theaterstückeschreiber ist und Lyriker und mit der schönsten Schauspielerin Wiens verlobt ist. Und als der hört, dass es jetzt in Deutschland doch wieder gegen Napoleon geht, alle Brücken hinter sich abbricht und sich den Lützowern anschließt, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Und dann, die Szene wird hier beschrieben, in einem der Kämpfe, weil er so tollkühn ist, sein Leben lässt. Mit 20 Jahren sein Leben lässt und damit eine hoffnungsvolle Karriere aufgibt. Und dieser Thies, den ich jetzt hier vorgestellt habe, das ist eine erfundene Figur. Dieser Thies, der will damit sorgen, dass die Franzosen, die Besatzer, aus dem Land getrieben werden. Was jetzt möglich ist, da die ja bis nach Moskau marschiert sind und dort eine bittere Schlappe erlitten haben und auf dem Rückweg nun von all den anderen, die sich vorher nicht gewagt haben, gegen sie zu kämpfen, dann gejagt werden. Und dieser Thies will die vertreiben, aber er hasst die Franzosen nicht. Jos ist aufgewachsen mit dem Hass gegen die Franzosen. Dieser Henning Struve, der kein negativer Kerl ist, aber der hat aufgrund seiner Kriegserfahrung einen Hass auf die Franzosen und diesen Hass auf Jos übertragen. Der Thies hasst die Franzosen nicht. Und als Jos an diesem Abend den Thies anspricht, weil er denkt immer noch, es könnte ja sein Bruder sein, was aber nicht stimmt, den anspricht und mitreiten will und der Thies mitbekommt, dass der Jos von Hass durchseelt ist, lehnt er ihn ab. Er will ihn nicht mitnehmen. Aber Jos reitet den am nächsten Morgen einfach nach. Und der Lützow und der Körner und so, die finden das in Ordnung, dass er mitreiten will. Ist ein großer, kräftiger Kerl. Und damals ist ja bekannt, dass bereits 12-Jährige zum Militär eingezogen wurden. Also so einer, der aussieht wie 16, 17, obwohl er nicht weiß, ob er 15 ist oder 16 oder 17. Den nehmen die natürlich gerne mit. Und jetzt schildere ich in dem Buch, wie Jos da zu den Lützowern gehört, was die so unterwegs für Scharmützel erleben. Und das, dann geht es bis vor Leipzig, nämlich bis zur Völkerschlacht. Und Jos wird immer deutlicher erkennen, dass Krieg nicht das ist, was sinnvoll ist. Und dass Rache und Rachegedanken ja praktisch nichts ist, womit man den Krieg endgültig beenden könnte. Und er erlebt so einiges, was ich jetzt nicht alles erzählen kann. Manchmal auch Heiteres, manchmal auch Tragisches, wie es denn zu der Zeit eben war. Und am Ende dann dieses Buches wird er hat dann zwischen Schreiben und Lesen gelernt, was als Bauernbursche nicht selbstständig ist. Thies hat es ihm beigebracht. da wird er wissen, wie man gegen bestimmte Sachen ankämpfen muss. Auch mit einer Waffe, aber mit der Waffe des Wortes. Damit endet dann das Buch. Ich habe jetzt aus dem Anfang ein bisschen was vorgelesen. Man kann nicht alles erzählen und ich sollte ja auch nicht allzu lange lesen. Deshalb wollte ich jetzt erstmal Schluss machen. Vielleicht, wenn die Zeit noch da ist, lese ich noch ein Stück.
Erstmal so weit, ja. Das. Ich hatte ja einen Testleser für Ihr Buch. Das eine ist ja, was ich mir da zurechtlese und wie ich Sie kennenlerne. Ich habe das einem Neunjährigen gegeben und habe nichts gesagt. Ich habe auch jede pädagogische Paten-Onkel-Allüre vermieden. Ich habe 3 Tage von dem nichts gehört und dann war es durch und dann war es spannend. Und ich war aber ehrlich gesagt also begeistert, groß, so. Und ich war skeptisch, weil ich dachte, ein solcher Stoff, kann man den zumindest in Deutschland heutig erzählen. Weil selbst die Generationen, die heute in der Regel nicht mehr so früh Eltern werden, kennen eigentlich Krieg nicht aus eigener Erfahrung, also diese innere Nöte, also auch das, die existenziellen Vernichtungen selbst aus den Familien, nicht in dieser Weise, aber was ich höre ist, jugendliche Kinder berührt das stark, es ist einfach offenbar ein großer Abenteuerroman. Ist es aber auch ein Antikriegsroman, ist das Ihre Botschaft?
Auf jeden Fall, aber erst muss ich sagen, ein Neunjähriger ist natürlich ein kleines Wunder, ne? Weil das ist ein Buch ab 14. Würde ich sagen, normalerweise 12-Jährige, die sind es auch manchmal, aber 9-Jähriger, die gibt's. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht. Also ich habe schon manchmal ein Buch signieren müssen und habe gesagt, du, das ist doch nichts für dich. Und der hat gesagt, wieso? Ich habe doch die und die auch gelesen und so weiter. Genau. Also es gibt natürlich immer wieder welche, aber normalerweise ist es kein Kinderbuch, sondern ein Jugendbuch mit dem Datum nach oben. Nicht? Man kann es auch mit 20 noch lesen, glaube ich. Denn am Ende ist ja mein Joss auch schon in dem Alter. Natürlich muss man... wenn man solche Bücher schreibt, immer auch den Unterhaltungswert beachten. Also ich werde manchmal gefragt, was ich beabsichtige beim Schreiben, dann sage ich immer, informieren und unterhalten oder unterhalten und informieren. Denn nur Information ist vielleicht ein bisschen trocken und nur unterhalten ist mir zu seicht. Also ich versuche eine Mischung zu finden, dass junge Leute eben auch spannend lesen wollen, erfahren wir, wie geht es weiter. Wer das Buch aufschlägt, der erfährt ja zum ersten Mal, dass es da einen Jungen gibt, der nicht weiß, wie er wirklich heißt, der nicht weiß, wie alt er ist, der nicht weiß, wo er herkommt, das macht ja schon mal ein bisschen neugierig. Und dann ist er praktisch immer, schwebt er immer über Joss und erlebt immer, was Joss erlebt, leidet mit ihm mit, verliebt sich mit ihm und lacht mit ihm. Also er ist immer über Joss und zum Schluss, wenn er das Buch wegpackt, hat er mit Joss diese Zeit erlebt. Und das muss natürlich so geschrieben sein, dass man als junger Leser also auch Spaß dran hat, den Lebensweg von Joss zu verfolgen. Und so kann man manchmal eben doch harte Geschichten erzählen. Ich meine, es ist ein totaler Antikriegsroman, weil Joss am Ende weiß, Krieg ist nichts. Er verliert auch seinen besten Freund Thies im Kampf und so weiter. Und er sieht andere fallen und er sieht die grausam Verstümmelten auf dem Schlachtfeld. Wenn man sich das vorstellt, damals bei der Leipziger Völkerschlacht, auf den Schlachtfeldern, da lagen ja Unmengen von Zerstümmelten und Toten. Und Joss gehört dann zu denen, der denen die Waffen abnehmen soll. Nicht? Die Waffen werden eingesammelt. Die Toten lässt man erstmal noch ein bisschen liegen, weil das kann man noch gar nicht alle einsammeln. Aber erstmal die Waffen, weil die Waffen sind ja wichtig. Und da wächst dann eben ein Hass auf den Krieg. Ich schreibe irgendwann mal, der Hass auf die Franzosen ist dem Hass auf den Krieg gewichen. Also es ist total ein Antikriegsroman. Und das ist natürlich aber immer so, dass man es immer so schreibt, dass der Leser, der junge Leser, das einerseits mitbekommt. Da muss man also auch die Grausamkeiten zeigen. Aber ich muss sagen, das ist ja in diesem Buch ja fast noch harmlos. In anderen Büchern von mir, ich habe ein Buch geschrieben, den Titel Der erste Frühling, der spielt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Da geht ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Großvater nach einem Bombenangriff in Berlin durch die Straßen und sieht die verbrannten Leichen da auf dem Straßenpflaster liegen. Das sind Sachen, die machen keinen Spaß beim Schreiben. Da ist man eigentlich selber immer beim Schreiben entsetzt, was dieses Kind, aber damals mussten natürlich Kinder das mit ansehen, was dieses Kind mit ansehen muss. Und wenn man einen Zweifel bekommt, ob man das schreiben soll, dann macht man abends die Tagesschau an und hört was von irgendwelchen Demonstrationen oder von Leuten, die mit dem Nazi-Gruß sich grüßen und so weiter. Und dann sagt man, also man muss es schreiben, wie es war. Nicht, weil die das lesen würden, die lesen solche Bücher nicht, aber andere vielleicht, die von ihnen verführt werden könnten oder beschwatzt werden könnten, die müssen wissen, was wirklich gewesen ist, um dagegen feit zu sein. Und da muss man auch grausame Szenen manchmal schreiben, einfach weil es den Tatsachen entspricht und weil sonst alle Leser ja doch irgendwo belogen werden würden, wenn man so tun würde, als wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen.
Haben Sie eigentlich mehr männliche oder mehr weibliche Leser?
Also da allgemein Frauen und Mädchen mehr lesen als Jungs und Männer, habe ich automatisch mehr weibliche Leser. Mhm. Aber das ist nicht der Grund, dass ich jetzt sage, ich schreibe Bücher, die meistens Mädchen in Hauptfiguren haben, weil das ist, mir hat ein Kollege mal gesagt, dass ein Verlag ihm gesagt hätte, wenn er was schreibt, sollte er ein Mädchen zur Hauptfigur machen, verkauft sich besser. Also ich habe das auch schon gemacht, aber nicht um zu verkaufen, sondern weil das Thema sich angeboten hat. Ich habe ja eigentlich Volkswirtschaft studiert und war jahrelang als Exportkaufmann unterwegs in Asien und so weiter. Habe 2 Bücher über Indien geschrieben und da geht es um ein Buch um indische Frauen und Mädchen. Wie Spucke im Sand heißt das Buch. Das ist ein Sprichwort der Männer. Eine Frau ohne Mann ist wie Spucke im Sand. Und da habe ich natürlich eine Hauptfigur als Mädchen gewählt. Das ist ganz klar. Und das macht ja auch Spaß. Und warum sollen Männer das nicht können? Theodor Fontane hat die schönsten Frauengestalten geschrieben und war ja auch keine Frau. Also manch einer kann das vielleicht. Und ich habe auch gerne Mädchen als Hauptfiguren, aber das ist für mich nicht wichtig. Und bei diesem Roman war für mich von vornherein klar, dass ein Junge im Mittelpunkt stehen muss, weil der soll ja mit den Lützowern reiten. Obwohl ich mir nicht verkneifen kann, auch zu erwähnen, dass da auch manchmal Mädchen in Verkleidung mitgeritten sind. Nicht, da gibt es eine ganz Bekannte, die damals da in Verkleidung mitgeritten ist und die haben also erst gemerkt, als sie tödlich verwundet war, dass sie ja eigentlich ein Mädchen war. Mhm.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee zu diesem Roman gekommen?
Also es ist ja so, dass wir seit längerer Zeit wissen, dass es ja junge Leute gibt, auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die jetzt wieder in den Krieg ziehen, weil sie begeistert davon sind und meinen, sie würden da eine große Sache verteidigen. Manche kommen zurück und von denen haben wir Angst, dass sie jetzt Attentate hier ausüben. Manche kommen zurück und sind geheilt. Also ich kann es nicht beurteilen, wie da das Verhältnis ist. Aber dass junge Leute vor Begeisterung in den Krieg ziehen, hat mich immer schon bewegt. Nicht, wenn ich mir vorstelle, so im Ersten Weltkrieg wieder viele junge Männer begeistert in den Krieg gezogen sind und dann zum Teil geläutert zurückkamen, zum Teil eben noch nicht zurückkamen, dann hat man das Gefühl, dass es immer wieder irgendwie geschafft wird, junge Leute mit irgendwelchen Sprüchen in den Krieg zu ziehen. Also ich habe über 1871 geschrieben, Deutsch-Französischen Krieg und wie das damals gelaufen ist. Und heute läuft es ja wieder so ähnlich, dass junge Leute für den Krieg begeistert werden und sich gar nichts unter Krieg richtig vorstellen können. Und Jos ist für mich auch so einer. Und wenn man einen historischen Roman schreibt, möchte man zwar einerseits die Historie berichten, aber andererseits immer mit Blick auf die Gegenwart. Also ich habe noch nie einen historischen Roman geschrieben, ohne an heute zu denken. Ob das 1848 ist, die Revolution damals, das habe ich geschrieben in der Zeit, als auch Revolution war in der DDR damals und manchmal sogar die gleichen Forderungen erhoben wurden, nicht Pressefreiheit und unabhängige Richter und so weiter, die 1848 verlangt wurden, 1989 auch verlangt wurden, dann stellt man immer wieder fest bei diesen historischen Büchern, dass es so viel zur Gegenwart, mit der Gegenwart zu tun hat. Oder bei meinem Buch über 1870, 71, als Bismarck mit der berühmten Emser Depesche die Franzosen dazu verleitet hat, uns den Krieg zu erklären, mit einer Lüge eigentlich. Und zu der Zeit ungefähr hat damals George W. Bush, der Jüngere, hat damals dann den Irakkrieg angezettelt, auch mit so einer Lüge von Atomwaffen, die da stehen würden und so. Also es gibt immer irgendwelche Ähnlichkeiten und die machen den Reiz aus beim Schreiben von historischen Romanen, dass man immer das damals im Auge hat, aber zugleich auch das heute.
Da muss man ja wahrscheinlich auch. Ja. Also das wäre meine Theorie.
Ja, ja.
Man kann ja historische Romane immer nur aus einer heutigen Perspektive schreiben.
Das sowieso. Man kann auch nur ein Bild vermitteln aus der heutigen Perspektive. Man ist ja nicht dabei gewesen. Man kann also niemals 1:1 etwas wiedergeben. Und trotzdem ist man immer wieder gefesselt, wenn man mal einen Roman liest von irgendeinem Schriftsteller über das alte Rom oder so. Der war ja auch nicht dabei gewesen. Und trotzdem schafft er es, einem diese Zeit irgendwie lebendig zu machen. Dass das nicht immer 1:1 stimmen kann, ist ja ganz klar. Also wer historische Romane schreibt und behauptet, er würde alles so wiedergeben, wie es damals gewesen ist, das gibt es einfach nicht. Aber natürlich muss man so viel wie möglich recherchieren, um zu wissen, wie es abgelaufen ist, wie die Menschen gelebt haben. Also ich kann nicht irgendetwas schreiben, was damals nicht Fakt gewesen ist. Ob das jetzt die Mahlzeiten in dem eingenommen hat oder wo man aufs Klo gegangen ist oder sonst was. Nicht? Also das alles muss schon irgendwie auch Hand und Fuß haben und stimmen.
Wie recherchieren Sie?
Naja, also wenn es irgendwie geht, frage ich gern noch Zeitzeugen. Das ist natürlich bei manchen Sachen schwierig zu bewerkstelligen. Also ich habe ja 3 Bücher geschrieben über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Roten Matrosen spielt Ende des Ersten Weltkrieges, dann den Rücken zur Wand 1932, 33, der erste Frühling 1945. Und da hatte ich noch Glück gehabt, Zeitzeugen befragen zu können. Und gerade bei den Roten Matrosen, das habe ich Anfang der 80er Jahre geschrieben. Und wer damals 80 war, der konnte noch was erzählen über den Ersten Weltkrieg und wie der zu Ende ging. Und da habe ich in Berlin damals mit vielen alten Leuten gesprochen, aus den unterschiedlichen Schichten und politischen Ansichten, gefragt, wie war das damals, nicht? Wie hast du das erlebt und so weiter. Und da konnte ich also wirklich noch viel zusammentragen. Heute wäre das gar nicht mehr denkbar, denn heute müssten die ja 110, 120 sein, um mir das erzählen zu können. Und da wird man kaum welche finden, die sich noch so gut erinnern können. Aber da habe ich natürlich das ausgenutzt. Oder bei 33, da gab es auch noch genug Leute. Oder 45, erst recht, habe ich ja selber fast schon Erinnerungen dran. Und das war also da einfacher gewesen. Aber auch bei solchen Büchern kann man Zeitzeugen finden. Natürlich nicht mehr lebendig, aber es gibt so viele Berichte von Leuten, die in einer Zeit über diese Zeit geschrieben haben. Also wenn ich denke hier an mein Buch über 1870, 71, den Deutsch-Französischen Krieg, da habe ich so Bücher besorgt, mir auch alte Bücher, ein zum Beispiel von einem ganz furchtbar chauvinistischen Leutnant, der damals auch bis vor Paris gezogen ist. Das war natürlich, also was man der gesagt hat, wie der das dargestellt hat, natürlich mal haben die Haare sich gesträubt, aber man hat den Tonfall mitbekommen und Einzelheiten, die man sonst bei Historikern vielleicht nicht so mitbekommt. Oder bei 1848 bin ich auf ein Buch gestoßen, das 1849 erschienen ist, so ein Journal, könnte man sagen, Berlins berühmt berichtigte Häuser. Und da wurde über alle möglichen Häuser erzählt, aber 30 Seiten lang über die Häuser, wo 1848 Kämpfe stattgefunden haben. Zum Beispiel hat ein Handwerker berichtet, wie er sich auf den Dachboden eines Rathauses geflüchtet hat und dann vom Dachboden aufs Dach. Und die auf dem Dachboden geblieben sind, wurden von dem preußischen Militär mit dem Säbel niedergemetzelt. Ungefähr 30 Leute. Und er, weil er auf dem Dach lag, hat sich gerettet. Und als er runterstieg in den Dachboden, hat er das dann gesehen. Und das war natürlich fantastisch. Das war ein Zeitzeuge.
Ja. Aber was mich historisch immer am stärksten interessiert, ich finde das, soweit ich das hörte, aber soweit ich das auch aus diesem Buch kenne, das ist sehr detailreich. Das ist vor allen Dingen auch, man kriegt ein Bild davon, wie es damals jetzt nicht nur irgendwie Spektakel. Das eine ist ja die Handlung und das andere ist quasi einen Alltag nahebringen. Ja, also ja. Wie haben Leute damals gelebt? Gehen Sie da in Bibliotheken, wälzen
ja.
Sie...
Ja. Ja, da muss man natürlich in der Hauptsache Bibliotheken gehen, weil diese Menschen natürlich auch die Bauern gerade ja keine Memoiren geschrieben haben. Ne? Also da muss man natürlich sich sachkundig machen und da gibt es natürlich Möglichkeiten. Also seitdem ich angefangen habe, meinen ersten historischen Roman zu schreiben, weiß ich, dass man in Bibliotheken viel mehr bekommen kann, als man eigentlich brauchen kann. Und ich habe bei jedem dieser Bücher dreimal so viel erfahren bei meinen Recherchen, als ich dann in dem Buch unterbringen konnte, weil das darf ja nicht irgendwie langweilig werden. Aber ich muss es im Hinterkopf haben, um beim Schreiben zu wissen, was da noch so abläuft, obwohl es in dem Buch nicht vorkommt. Und da muss man natürlich alles, was man kriegen kann, studieren. Ob das alte Stadtpläne sind, zum Beispiel von Berlin, das spielt jetzt nicht in Berlin, aber bei den anderen Büchern, Stadtpläne von Berlin von 1848 oder von 1870, wo heute die S-Bahn fährt, war damals manchmal ein Nebenarm der Spree. Oder wie die Straßen ausgesehen haben, die ja zum Teil im Krieg zerstört wurden oder aber auch durch Sanierungsmaßnahmen nach dem Krieg zerstört wurden, um sich das vorstellen zu können. 1848 gab es noch keine Fotografie, aber es gab Maler, die manchmal Straßenzüge gemalt haben. Und es gab Berichte auch von Leuten, wie gesagt, über das Prostituiertenunwesen damals auch in Berlin. Gab es damals, als Berlin vielleicht ein Zehntel Bevölkerungsdichte hatte wie heute, gab es genauso viel Prostituierte, wie es heute ungefähr gibt, weil so viele Frauen in Armut gelebt haben. Also man kann alles rausfinden, man kann Statistiken finden, man kann Berichte finden. Und in Berlin haben wir ja unsere Staatsbibliothek, also da kann man sich, wenn man das alles lesen wollte, was dazu gibt, würde man überhaupt nicht fertig werden.
Ist das nicht wenigstens ein kleines Problem, dass man gerade in den Bibliotheken das Leben der sogenannten kleinen Leute kaum recherchiert kriegt?
Das ist so.
Weil was wir natürlich offiziös erfahren, ist in der Regel klassendurchtränkte Geschichte, das ist überlieferte, also immer natürlich bildungsgesättigte Geschichte, aber wie das bereits, sag ich mal, in den Elendsquartieren aussah.
Aber das, da kann man auch was finden. Also man muss natürlich richtig suchen. Also es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Buch über das Vogtland in Berlin. Das Vogtland war das Elendviertel früher in Berlin, 19. Jahrhundert gewesen. Da gibt es ein Buch von Bettina von Arnim. Dieses Buch gehört dem König, heißt das Buch. Und zwar hat sie zusammen mit einem armen Arzt diese Viertel aufgesucht, hat sich berichten lassen und hat niedergeschrieben ein Buch in der Hoffnung, wenn der König das Buch liest, wird er für Abhilfe schaffen. Mhm. Nicht? Also wie später, wenn das der Führer wüsste, würde er für Abhilfe schaffen. Und so ungefähr, wenn der König das weiß, dann hat er natürlich nicht gemacht. Aber das ist ein tolles Buch, wo wirklich viel über diese Armutssituation geschrieben wurde. Dann gibt es natürlich auch manchmal Romane, die im niederen Milieu spielen, meistens Kriminalromane. Da gibt es eins, Die Geheimnisse von Berlin. Es gab damals einen riesen Bestseller, Die Geheimnisse von Paris, und da hat man dann nachgeschrieben, auch Die Geheimnisse von Berlin und von Wien und so weiter. Und da spielt auch in diesem Milieu, da wird auch eine Sprache gesprochen, wie die damals gesprochen haben. Ich bin ein großer Fan von Theodor Fontane, aber der hat natürlich nie diese Schicht beschrieben. Das war immer das Bürgertum gewesen, Kleinbürgertum oder Großbürgertum, aber er hat nie sich mit dieser Schicht beschäftigt. Und dann ist etwas ganz Interessantes, in den 60er Jahren haben junge Leute oftmals gerade auch geforscht auf diesem Gebiet. Ich habe da einige Bücher gefunden, so, die man der 68er Generation zuschreiben könnte, die damals aus der Geschichte, aus dem Blickwinkel dieser Leute betrachtet haben. Da gibt es ein Buch über die verschiedenen sozialen Unruhen in Berlin. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel gefunden, was in dem Jahr vor 48 passiert. 1847 gab es in Berlin die Kartoffelrevolution. Da wurden die Kartoffeln über Nacht ums Doppelte teurer. Und die Menschen, die ja kein Geld hatten, haben die Marktstände verwüstet, sind durch die Straßen gezogen, haben die Laternen eingeschmissen. Damals die modernste Errungenschaft, dass man Gaslaternen hatte, haben sie eingeschmissen. Sie haben, also heute würde man sagen, Revoluzza, aber das war eine Kartoffelrevolution gewesen. Das habe ich nirgendwo sonst gefunden. Das haben so junge Leute in den 60er Jahren haben sich damit beschäftigt und dann auch ein Büchlein rausgebracht. Also wirklich, wenn man sucht, findet man zu allem etwas. Natürlich braucht man sowas auch, weil sonst kann man sich da auch schlecht reinversetzen. Mhm. Trotzdem muss man dazu sagen, es gehört auch Fantasie dazu, um sich in jemanden hineinzuversetzen, der damals gelebt hat und der mit diesen Lebensbedingungen fertig werden musste. Also nur trockene Recherche würde nicht reichen. Für ein Sachbuch vielleicht ja, aber wenn man einen Roman schreibt, ist das Wichtigste für mich immer, dass die Menschen in dem Buch auch zu leben beginnen. Denn wenn die nicht leben, dann klappt das ganze Buch nicht. Mhm. Da hat man das Gefühl, dass irgendwelche Pappkameraden da irgendwo in eine Kulisse gestellt werden. Oder ich sage immer, so eine Art Schulfunk wird dann da gemacht. Es soll literarisch auch ankommen. Es soll nicht bloß die Fakten wiedergeben und über die Geschichte informieren. Es muss ein richtig literarisch gut lesbarer Roman werden. Und da habe ich so Vorbilder wie Leon Feuchtwanger zum Beispiel, der das ja ganz wunderbar bekommt hat.
Fallada
natürlich auch, sowieso. Aber auch jetzt hier... fällt er mir gerade nicht ein. Egal. Also da gab es einige.
Eine kurze boshafte Nachfrage, aber nicht als boshaft missverstehen. Was ist der Unterschied zwischen Fantasie und Fantasy aus
Ihrer... Ja, also ich schreibe manchmal auch ein Märchen. Und ein Märchen kann sehr fantasievoll sein, ist aber keine Fantasy. Und dann ist das Problem, also ich bin nun mal kein Fan von Fantasy-Literatur. Ich habe nichts dagegen, dass jemand sowas liest. Ich habe als Kind ja auch alles Mögliche gelesen. Aber ich muss sagen, dass mich die realistischen Romane als Kind schon mehr begeistert haben. Also ich habe eben lieber Jack London gelesen als Alice im Wonderland oder so. Nicht? Das war eben nicht so meine Sache gewesen. Aber es gibt natürlich Leute, die das toll finden und gerne lesen. Warum nicht? Ich habe nur manchmal Angst, wenn einer nur sowas liest, dass es so eine Art Flucht aus der Gegenwart ist oder Flucht aus der Wirklichkeit. Aber wenn einer mal heute das liest und morgen das liest, halte ich für normal. Ich habe als Jugendlicher jeden Scheiß auch gelesen und habe dann später gemerkt, dass es Scheiß war. Aber als ich jung war, habe ich es toll gefunden. Ich war ein Tarzan-Fan. Damals gab es so Tarzan-Bände, also nicht die Comics, sondern richtig Romane. Tarzan bei den Affen, Tarzan Rückkehr in den Urwald, Tarzans Tiere, Tarzans Sohn, Tarzan und der goldene Löwe. Man muss wissen, ich war in Ostberlin aufgewachsen als Kind und die Bücher gab es nur in Westberlin.
Aber war doch damals alles noch offen, ne?
Ja, man konnte hin und her, wie man wollte, aber man musste bezahlen können. Die Bücher kosteten 6,80 Mark West. Das waren für einen Ostler, waren das so umgerechnet, dann so vier bis fünfmal so viel. Und da musste man sparen. Und da sieht man schon, was ich für ein Fan gewesen sein muss, dass ich das gespart habe. Aber ich habe irgendwann kapiert, dass das immer das Gleiche ist. Und ich habe, also ich glaube, bei Band 7 oder 8 aufgehört und habe mir die restlichen 30 Bände verkniffen. Weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist Quatsch, was du da liest. Und wenn ich heute reingucke, dann geniere ich mich manchmal dafür, dass ich ein Tarzan-Fan war. Aber das Interessante ist, ich habe heute vielleicht Tarzan mit den Affen gelesen und am nächsten Tag von Remarque im Westen nichts Neues. Mhm. Also ich habe auch schon andere Sachen gelesen mit genau der gleichen Spannung und habe natürlich irgendwann gemerkt, was Literatur ist und was eben, naja, Lesefutter ist. Und habe also schon Unterschiede festgestellt. Aber ich sage mir immer, wenn man jung ist und gerne liest, dann ist man ja neugierig. Man liest ja alles mal. Nicht? Und irgendwann merkt man dann, naja, muss nicht sein. Aber man hat die Erfahrung gemacht, das ist schon in Ordnung.
Haben Sie noch mal Lust, ein kleines Stück zu lesen?
Ja, gerne. Vielleicht lese ich mal ganz einfach den Anfang noch mal vor. Der Anfang ist ja vielleicht auch interessant, wie Jos gefunden wird. Wer ich war, woher ich kam, wie alt ich war? Lange konnte mir diese Fragen niemand beantworten. Ich war ein Findelkind, wurde im Wald aufgegriffen. Mutter Marie und Vater Mewes, Bauersleute aus dem Dorf Sieben Eichen, kamen gerade vom Kaminer Markt, als sie mich fanden. Elias, ihren alten, schon sehr grauen Esel vor den Karren gespannt, knarrten und schwankten sie den herbstlichen Waldweg entlang. Zuvor hatten sie all ihre Kartoffeln, alles Gemüse und auch noch das letzte Hühnerei verkauft. Der Karren war leer, holperte und schwankte wie ein Floß auf einem wild bewegten Fluss. Damals ein Kind von nicht mehr als 7, 8 Jahren, bin ich heute ein junger Mann, der einen Beruf erlernt und beste Aussichten hat, ein erfülltes, glückliches Leben führen zu dürfen. Doch möchte ich mir klar machen, wie es dazu kam, wie ich zu dem wurde, der ich heute bin. So habe ich mich entschlossen, meine Geschichte aufzuschreiben. Für mich selbst und für das Mädchen, das ich über alles liebe. Und beginnen will ich mit jenem Herbsttag, an dem ich sozusagen zum zweiten Mal geboren wurde. In meiner Erinnerung erscheint mir dieser in Wahrheit kalte, graue Tag wie ein warmer, flimmernder Lichtstrahl, der das tiefe Dunkel meiner frühen Jahre durchbrach. Der alte Elias, wie er sich über den unebenen Waldweg quälte, Mutter Marie und Vater Mewes, die einen ihrer langen, sehr anstrengenden Markttage hinter sich hatten. Und dann ich, der kleine, über und über verdreckte Junge im mit Brandflecken übersäten Nachthemd, der vor ihnen davonlief, als erwarte er von keinem Menschen mehr etwas Gutes. Bereits auf dem Weg nach Kamin hatten sie es beobachtet, dieses ängstliche, kleine Gespenst, das da wie von aller Welt verlassen durch den Wald irrte. Auf dem Rückweg huschte ich ihnen wieder davon. Jetzt zog Vater Mewes die Zügel straff und Mutter Marie sprang vom Karren und kam mir nachgelaufen. Mit dem halbnackten Kind, das da vom frühen Morgen bis zum späten Mittag durch den Wald lief, konnte doch etwas nicht stimmen. »Jungchen«, rief Mutter Marie, »warum läufst du denn weg? Mein Mewes und ich, wir haben noch keiner Fliege was zu Leide getan. Du aber, du musst doch frieren. Und sicher hast du Hunger. Zeige dich uns, rede mit uns. Ich gebe dir auch einen Apfel und ein Stück Brot.« Ihre raue Stimme klang weder fordernd noch bedrohlich. Dennoch versteckte ich mich hinter einem Baum. Hoffte wohl, die beiden Bauersleute würden weiterfahren, wenn sie mich nicht fanden. Doch Mutter Marie gab nicht auf. Sie lief zum Karren zurück, nahm einen besonders schönen rotbäckigen Apfel in die Hand und näherte sich mir erneut. In der Hoffnung, ich müsste den Apfel nur sehen, um zutraulich zu werden. »Na, na«, redete sie weiter auf mich ein, »du wirst doch vor mir alten Glucke keine Angst haben. Ich fresse keine kleinen Jungen.« Sie lachte leise. »Und warum nicht? Na, weil ihr nicht schmeckt. Und warum schmeckt ihr nicht? Na, weil ihr euch viel zu selten wascht.« Bis auf 3 Schritte ließ ich sie herankommen. Dann lief ich wieder fort. Doch muss ihre so freundlich klingende Stimme dafür gesorgt haben, dass ich nicht allzu schnell lief und bald wieder stehen blieb. Und als ich zum ersten Mal in ihr sonnengegerbtes, breites Gesicht mit den gütigen, braunen Augen blickte, da muss ich gespürt haben, vor dieser Frau brauchst du dich nicht zu fürchten. Und vorsichtig griff ich nach dem Apfel und biss ohne jedes Zögern hinein. Ich muss tatsächlich großen Hunger gehabt und sehr gefroren haben. War ja, wie ich heute weiß, zuvor eine ganze Nacht und fast den ganzen darauffolgenden Tag über windige, kalte Felder und Landstraßen und durch dichte Wälder geirrt und trug am Leib nichts als dieses dünne, zerrissene und überaus schmutzige Nachthemd. Schweigend, mir aber immer wieder aufmunternd zunickend, beobachtete Mutter Marie, wie ich aß. Sie wollte mich nicht bedrängen und mir damit vielleicht wieder Angst einjagen. Auch hatte ihr der Anblick dieses so gierig in den Apfel beißenden, hellblonden Bürschchens jetzt, da ich so dicht vor ihr stand, wohl die Sprache verschlagen. Mein über und über von Flammen versenktes Nachthemd, die Brandwunden an meinen Händen und Beinen, das aschebestäubte Haar, es stand außer Frage. Ich musste aus einem brennenden Haus entwichen sein. Erst als von dem Apfel nur der nackte Stiel übrig geblieben war, versuchte sie mich auszufragen. Was denn passiert sei, wollte sie wissen, woher ich komme und wie ich heiße und weshalb ich so ganz allein durch den Wald laufe. Ich jedoch, so schilderte sie mir später unsere erste Begegnung, solle sie nur mit großen Augen angestarrt haben. Aber wo sind deine Eltern, drang sie weiter in mich. Sollen wir dich zu ihnen bringen? Und als wieder nichts kam, Weißt du denn nicht einmal, wie euer Dorf heißt? Oder kommst du aus der Stadt? Doch erntete sie nichts als verständnislose Blicke. Ein Weilchen überlegte sie, dann versuchte sie es noch einmal. Aber wie du heißt, das wirst du doch wissen. So klein bist du ja nicht mehr. Und da, endlich auf diese Frage hin, soll ich ganz leise Jos gesagt haben. Jos, wunderte sich Mutter Marie, ist das dein Name? Zur Antwort soll ich nur heftig genickt und noch einmal Jos gesagt haben. Gut, Mutter Marie überlegte nicht länger. Kurz entschlossen hielt sie mir die Hand hin. Mein Name ist Marie und mein Mann heißt Mavis. Ich glaube, das Beste ist, du steigst erst mal auf unseren Karren. Hast ja Hunger wie ein Bischof. Auf dem Karren haben wir Brot und auch noch ein Stückchen Wurst. Iss erst mal. Zu Hause reden wir weiter. Ja, und da soll ich, noch immer ganz verstört, doch schon ein bisschen zutraulich geworden, brav ihre Hand genommen und mit ihr mitgegangen sein. Und stand kurz darauf zum ersten Mal Vater Mavis gegenüber. Auf dem Karren sitzend, die Zügel in der Hand, musterte er mich so ernst, dass ich mich an Mutter Maries Hand festklammerte, um ihren Schutz zu suchen. Wie hätte ich mich vor diesem fremden, großen, kräftigen Mann mit der durch eine Krankheit entstellten Blumenkohlnase, dem langen Haar und dem dichten Vollbart denn nicht fürchten sollen? Wer Vater Mavis nicht kennt, hält ihn leicht für einen Grobian. Er heißt Jos, sagte Mutter Marie nur. Und dann nahm sie schon einen Kanten Brot und ein Stückchen geräucherte Wurst aus ihrem Verzehrbeutel und reichte mir beides. Vater Mavis nicht aus den Augen lassend, biss ich ein viel zu großes Stück von dem Kanten ab, kaute hastig, schluckte und rang nach Luft. Das Brot war mir im Hals stecken geblieben. Aber Jungchen, was machst du denn da? Gleich hieb Mutter Marie mir so kräftig auf den Rücken, dass ich beinahe hingestürzt wäre. Das Stück Brot flog heraus und ich konnte wieder atmen. Und in diesem Augenblick, so Mutter Marie, soll ich vor Erleichterung zum ersten Mal ganz vorsichtig gelächelt haben. Und in dieses kleine jungen Lächeln habe sie sich dermaßen verliebt, dass ihr zum ersten Mal der Gedanke kam, ich, der vom Himmel direkt in ihren Schoß gefallene kleine Jos, könnte ihr Sohn werden. Doch war das nur ein erster, ganz kurz in ihr aufgeflackerter Wunsch, den sie gleich wieder von sich fortschob. Jedes Kind, ob vom Himmel gefallen oder nicht, hatte Eltern. Nicht sie, bis zu diesem Tag kinderlos, hatte mich zur Welt gebracht. Irgendwann, so sagte sie sich, würden ihr Mann und sie meine Eltern gefunden und damit für mich getan haben, was sie tun mussten. Nichts anderes konnte ihre Aufgabe sein. Nicht mehr ganz so hastig aß ich weiter. Vater Mavis noch immer im Visier. Wie er mir später gestand, wagte er kaum eine Augenbraue zu heben, nur damit ich aus Angst vor ihm nicht wieder das Weite suchte. Ja, so kommt Jos nach Siebeneichen und die beiden werden versuchen, seine Eltern zu finden, aber sie werden kein Glück haben. Sie finden ihn nicht, aber es gibt im Ort dann so eine alte Frau, Großmutter Tatamusch, spielt ja im Norddeutschen, also Großmutter Tatamusch, die voraussagt, dass die Eltern alle tot sind, er noch einen Bruder hat und er den Bruder wiederfinden wird, was dann noch wirklich passieren wird. Nur wird der Bruder da nicht so richtig ein Bruder für ihn sein können. Und dann wird er dort aufwachsen lange Zeit und nicht wissen, wie es wirklich gewesen ist. Bis er dann langsam später seine Geschichte erfährt, als auch den Bruder wiederfindet, wird er von ihm auch erfahren, wie es gewesen ist mit der Tischlerei, mit den Eltern. Er hat manchmal Träume, da hat er sowas geträumt. Und jetzt wird er wissen, dass die Träume gestimmt haben, dass er wirklich aus einem brennenden Haus entwichen ist. Und dann eben alles durch den Schock alles vergessen hat. Und dann kommt die Erinnerung langsam wieder.
Herr Cordon, sehr herzlichen Dank. Und diese Pointe will ich mir jetzt nicht ersparen. Sie erkennen am Publikum, dass es offenbar nicht Jugendliteratur ist.
Naja, ich sage immer, es gibt nur zwei Arten Literatur, Kinderliteratur und Literatur. Also wenn ein Jugendlicher gerne Hemingway lesen möchte oder irgendwelche anderen Autoren, Fallada, den wir genannt haben, und oder Feuchtwanger, damit keine Probleme haben, wenn es ihn interessiert. Warum sollen Erwachsene nicht mal etwas lesen aus der Sicht eines jungen Erwachsenen, der über seine Kindheit und Jugend schreibt und was er erlebt hat in einer Zeit, die man ja selber nicht mehr so ganz im Kopf hat. Warum also nicht? Und ich weiß, dass bei mir fast immer so ist, 50-50. Wenn ich abends in eine Buchhandlung gehe, um eine Lesung zu machen, sitzen da 50% Jugendliche und 50% Erwachsene. Und ich finde das toll.
Naja. Und die Wahrheit bleibt ja auch zugleich, wir haben ja alle quasi immer das Kind in uns, auch für immer.
Ja.
Und wir sind ja offenbar, alle jetzt offenbar sehr jugendlich gesinnt.
Erich Kästner hat mal sehr einen schönen Spruch gesagt, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also sind wir alle noch Menschen geblieben.
Herr Cordon, sehr herzlichen Dank.
Danke auch.
Ich bin total beglückt, dass Sie hier zu Gast waren. Und danke. Ich glaube, Sie auch.
Ja, danke schön.
Danke. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner, nötiger, wichtiger Werbeblock. Da hinten gibt es sein Buch in der Messebuchhandlung zu kaufen und Autogramme gibt er auch. Schöne weitere Buchmesse noch.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.